Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, am Start bist und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Besonders heute meine ich den letzten Teil extremst ernst, weil ich brauche nicht lange drum rumreden. Im Moment ist Action. Es passiert viel, es ist sehr, sehr viel Content, der da draußen rumschwirrt, Schlagzeilen über Schlagzeilen. Jeder weiß irgendwas über Corona, jeder weiß, was passieren wird und es ist einfach super viel Reizüberflutung momentan. Man hat keine Ahnung, worauf soll man hören, wer hat hier wirklich die Infos, die wichtig sind. Und ich möchte mit dieser Podcast-Folge nicht mit auf diesen Zug aufspringen. Ich möchte dieses Thema überhaupt nicht hier betiteln. Ich möchte dir eine Möglichkeit geben, einfach mal Urlaub von diesem ganzen Kram zu machen, der da gerade rumfliegt. Falls du gerade zu Hause sitzt und in deinem Zimmer bist und einfach mal kurz abtauchen möchtest, dann ist diese Podcast-Folge vielleicht genau das Richtige für dich. Ich möchte nämlich vorlesen. Ich hatte keine Ahnung, was ich in dieser Folge hier erzählen, machen, reden, tun sollte. Und ich möchte einfach vorlesen, weil wann hat dir das letzte Mal irgendjemand was vorgelesen? Das ist wahrscheinlich was, was in den Kinderjahren passiert ist und wir irgendwie, viele Leute haben generell aufgehört zu lesen und vorlesen ist sowieso was, was, ja, macht man ja irgendwie nicht mehr, ne? Und ich dachte mir, ich möchte diese Podcast-Folge heute nutzen und dir einfach was vorlesen. Und zwar aus einem Buch, was du vielleicht kennst. Ich lese es zurzeit auch noch, ich bin noch nicht komplett durch. Aber mich fasziniert es wieder bis in die letzten Fingerspitzen rein. Ich finde es so krass. Und zwar geht es um das Buch Momo von Michael Ende. Wahrscheinlich jeder in Deutschland kennt diese Geschichte. Vielleicht nicht ins kleinste Detail, aber ganz, ganz grob. Das kleine Mädel, was im Amphitheater lebt und die viel zu große Jacke trägt, ihre Schildkröte hat und gegen die grauen Männer ankämpft, so. Würde ich einfach mal ganz grob zusammenfassen, so. und da möchte ich dir einfach das erste Kapitel heute vorlesen und ein bisschen vom zweiten Kapitel. Es sind ungefähr 10 Seiten und ich möchte nichts damit bewirken. Wirklich, es geht mir einfach nur darum, vorzulesen. Du musst hier deinen Kopf nicht benutzen, du musst gar nichts tun, außer dich hinlegen und einfach mal lauschen. Und falls du was damit anfangen kannst, was da irgendwie drin steht, oder falls du Bock hast, das Buch zu lesen, dann freut mich das voll. Aber falls diese Folge jetzt einfach nur dafür da ist, dass du einfach mal 15 Minuten kurz Pause machst, dann habe ich das erreicht, was ich mit dieser Folge bezwecken wollte. Ich habe auch tatsächlich keine Ahnung, ob ich das überhaupt darf. Ich habe vor einem halben Jahr schon mal die Idee gehabt, hier was vorzulesen, habe dann so ein bisschen recherchiert, aber keine Antwort gefunden, ob das rein rechtlich in Bezug aufs Urheberrecht geht. Aber ich mache es heute einfach mal. Falls Michael Ende, ey, falls du das irgendwann hörst oder so und dich das angreift, dass ich das hier vorgelesen habe, bitte sei nicht so hart mit mir. Ich möchte einfach nur deine schönen Worte hier weitergeben. Also falls irgendwann der Brief vom Anwalt kommt und ich deshalb broke gegangen bin, weil ich euch heute Momo vorgelesen habe, ist okay. Spaß beiseite, Leute. Ich will einfach ein bisschen lesen. Und falls du Lust hast, hörst du mir jetzt einfach zu. Wie gesagt, erstes Kapitel und ein bisschen vom zweiten. Ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich habe so lange Leuten nichts mehr vorgelesen. Ja, man sollte immer mal wieder Dinge zum ersten Mal tun. Let's go.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Erstes Kapitel. Eine große Stadt und ein kleines Mädchen. In alten, alten Zeiten, als die Menschen noch in ganz anderen Sprachen redeten, gab es in den warmen Ländern schon große und prächtige Städte. Da erhoben sich die Paläste der Könige und Kaiser, da gab es breite Straßen, enge Gassen und winklige Gässchen. Da standen herrliche Tempel mit goldenen und marmornen Götterstatuen. Da gab es bunte Märkte, wo Waren aus aller Herren Länder freigeboten wurden, und weite, schöne Plätze, wo die Leute sich versammelten, um Neuigkeiten zu besprechen und Reden zu halten oder anzuhören. Und vor allem gab es dort große Theater. Sie sahen ähnlich aus, wie ein Zirkus noch heute aussieht, nur dass sie ganz und gar aus Steinblöcken gefügt waren. Die Sitzreihen für die Zuschauer lagen stufenförmig übereinander, wie in einem gewaltigen Trichter. Von oben gesehen waren manche dieser Bauwerke kreisrund, andere mehr oval und wieder andere bildeten einen weiteren Halbkreis. Man nannte sie Amphitheater. Es gab welche, die groß waren wie ein Fußballstadion und kleinere, in die nur ein paar hundert Zuschauer passten. Es gab prächtige, mit Säulen und Figuren verzierte und solche, die schlicht und schmucklos waren. Dächer hatten diese Amphitheater nicht. Alles fand unter freiem Himmel statt. In den prachtvollen Theatern waren deshalb golddurchwirkte Teppiche über die Sitzreihen gespannt, um das Publikum vor der Glut der Sonne oder vor plötzlichen Regenschauern zu schützen. In den einfachen Theatern dienten Matten aus Binsen und Stroh dem gleichen Zweck. Mit einem Wort, die Theater waren so, wie die Leute es sich leisten konnten. Aber haben wollten sie alle eins, denn sie waren leidenschaftliche Zuhörer und Zuschauer. Und wenn sie den ergreifenden oder auch den komischen Begebenheiten lauschten, die auf der Bühne dargestellt wurden, dann war es ihnen, als ob jenes nur gespielte Leben auf geheimnisvolle Weise wirklicher wäre als ihr eigenes, alltägliches. Und sie liebten es, auf diese andere Wirklichkeit hinzuhorchen. Jahrtausende sind seither vergangen, die großen Städte von damals sind zerfallen, die Tempel und Paläste sind eingestürzt, Wind und Regen, Kälte und Hitze haben die Steine abgeschliffen und ausgehöhlt, und auch von den großen Theatern stehen nur noch Ruinen. Im geborsteten Gemäuer singen nun die Zikaden ihr eintöniges Lied, das sich anhört, als ob die Erde im Schlaf atmet. Aber einige dieser alten, großen Städte sind große Städte geblieben, bis auf den heutigen Tag. Natürlich ist das Leben in ihnen anders geworden. Die Menschen fahren mit Autos und Straßenbahnen, haben Telefone und elektrisches Licht. Aber da und dort zwischen den neuen Gebäuden stehen noch ein paar Säulen, ein Tor, ein Stück Mauer oder auch ein Amphitheater aus jenen alten Tagen. Und in einer solchen Stadt hat sich die Geschichte von Momo begeben. Draußen am südlichen Rand dieser großen Stadt, dort, wo schon die ersten Felder beginnen und die Hütten und Häuser immer armseliger werden, liegt, in einem Pinienwäldchen versteckt, die Ruine eines kleinen Amphitheaters. Es war auch in jenen alten Zeiten keines von den prächtigen. Es war schon damals sozusagen ein Theater für ärmere Leute. In unseren Tagen, das heißt um jene Zeit, da die Geschichte von Momo ihren Anfang nahm, war die Ruine fast ganz vergessen. Nur ein paar Professoren der Altertumswissenschaften wussten von ihr, aber sie kümmerten sich nicht weiter um sie, weil es dort nichts mehr zu erforschen gab. Sie war auch keine Sehenswürdigkeit, die sich mit anderen, die es in der großen Stadt gab, messen konnte. So verirrten sich nur ab und zu ein paar Touristen dorthin, kletterten auf den grasbewachsenen Sitzreihen umher, machten Lärm, knipsten ein paar Erinnerungsfotos und gingen wieder sofort. Dann kehrte die Stille in das steinerne Rund zurück und die Zikaden stimmten die nächste Strophe ihres endlosen Liedes an, die sich übrigens in nichts von der vorherigen unterschied. Eigentlich waren es nur die Leute aus der näheren Umgebung, die das seltsame runde Bauwerk kannten. Sie ließen dort ihre Ziegen weiden, die Kinder benutzten den runden Platz in der Mitte zum Ballspielen und manchmal trafen sich dort zum Abend ein paar Liebespaare. Aber eines Tages sprach es sich bei den Leuten rum, dass neuerdings jemand in den Ruinen wohnte. Es sei ein Kind, ein kleines Mädchen vermutlich. So genau könne man es allerdings nicht sagen, weil es ein bisschen merkwürdig angezogen sei. Es hieße Momo oder so ähnlich. Momos äußere Erscheinung war in der Tat ein wenig seltsam und konnte auf Menschen, die großen Wert auf Sauberkeit und Ordnung legten, möglicherweise etwas erschreckend wirken. Sie war klein und ziemlich mager, so dass man beim ersten Willen nicht erkennen konnte, ob sie erst 8 oder schon 12 Jahre alt war. Sie hatte einen wilden, pechschwarzen Lockenkopf, der so aussah, als ob er noch nie mit einem Kamm oder einer Schere in Berührung gekommen war. Sie hatte sehr große, wunderschöne und ebenfalls pechschwarze Augen und Füße von der gleichen Farbe, denn sie lief fast immer barfuß. Nur im Winter trug sie manchmal Schuhe. Aber es waren zwei verschiedene, die nicht zusammenpassten und die außerdem viel zu groß waren. Das kam daher, dass Momo eben nichts besaß, als was sie irgendwo fand oder geschenkt bekam. Ihr Rock war aus allerlei bunten Flicken zusammengenäht und reichte ihr bis auf die Füßknöchel. Darüber trug sie eine alte, viel zu weite Männerjacke, deren Ärmel an den Handgelenken umgekrempelt waren. Abschneiden wollte Momo sie nicht, weil sie vorsorglich daran dachte, dass sie ja noch wachsen würde. Und wer konnte schon wissen, ob sie jemals wieder eine so schöne und praktische Jacke mit so vielen Taschen finden würde? Unter der grasbewachsenen Bühne der Theaterruine gab es ein paar halb eingestürzte Kammern, die man durch ein Loch in der Außenmauer betreten konnte. Hier hatte Momo sich häuslich eingerichtet. Eines Mittags kamen einige Männer und Frauen aus der näheren Umgebung zu ihr und versuchten sie auszufragen. Momo stand ihnen gegenüber und guckte sie ängstlich an, weil sie fürchtete, die Leute würden sie wegjagen. Aber sie merkte bald, dass es freundliche Leute waren. Sie waren selber arm und kannten das Leben. »So«, sagte einer der Männer, »hier gefällt es dir also?« »Ja«, antwortete Momo. »Und du willst hierbleiben?« »Ja, gern.« »Aber wirst du denn nirgendwo erwartet?« »Nein.« »Ich meine, musst du denn nicht wieder nach Hause?« »Ich bin hier zu Hause«, versicherte Momo schnell. »Wo kommst du denn her, Kind?« Momo machte mit der Hand eine unbestimmte Bewegung, die irgendwohin in die Ferne deutete. »Wer sind denn deine Eltern?« forschte der Mann weiter. Das Kind schaute ihn und die anderen Leute ratlos an und hob ein wenig die Schultern. Die Leute tauschten Blicke und seufzten. »Du brauchst keine Angst zu haben«, fuhr der Mann fort. »Wir wollen dich nicht vertreiben. Wir wollen dir helfen.« Momo nickte stumm, aber noch nicht ganz überzeugt. »Du sagst, dass du Momo heißt, nicht wahr?« »Ja.« »Das ist ein hübscher Name, aber ich habe ihn noch nie gehört. Wer hat dir den Namen gegeben?« »Ich«, sagte Momo. »Du hast dich selbst so genannt?« »Ja.« »Wann bist du denn geboren?« Momo überlegte und sagte schließlich, »soweit ich mich erinnern kann, war ich schon immer da.« »Hast du denn keine Tante, keinen Onkel, keine Großmutter, überhaupt keine Familie, wo du hin kannst?« Momo schaute den Mann an und schwieg eine Weile. Dann murmelte sie, »Ich bin hier zu Hause.« »Na ja«, meinte der Mann, »aber du bist doch ein Kind. Wie alt bist du eigentlich?« 100, sagte Momo zögernd. Die Leute lachten, weil sie es für einen Spaß hielten. »Also ernsthaft, wie alt bist du?« 102, antwortete Momo, noch ein wenig unsicherer. Es dauerte eine Weile, bis die Leute merkten, dass das Kind nur ein paar Zahlenwörter kannte, die es aufgeschnappt hatte, sich aber nichts Bestimmtes darunter vorstellen konnte, weil niemand es zählen gelernt hatte. »Hör mal«, sagte der Mann, nachdem er sich mit den anderen beraten hatte, »wäre es dir recht, wenn wir der Polizei sagen, dass du hier bist? Dann würdest du in ein Heim kommen, wo du zu essen kriegst und ein Bett hast und wo du rechnen und lesen und schreiben lernst und noch viel mehr lernen kannst. Was hältst du davon?« Momo sah ihn erschrocken an. »Nein«, murmelte sie, »da will ich nicht hin. Da war ich schon mal, andere Kinder waren auch da, da waren Gitter vor den Fenstern. Jeden Tag gab's Prügel, aber ganz ungerecht. Da bin ich nachts über die Mauer weggelaufen. Da will ich nicht mehr wieder hin.« »Das kann ich verstehen«, sagte ein alter Mann und nickte. Und die anderen Leute konnten es auch verstehen und nickten. »Also gut«, sagte die Frau, »aber du bist doch noch klein. Irgendwer muss doch für dich sorgen.« »Ich«, sagte Momo erleichtert. »Kannst du das denn?«, fragte die Frau. Momo schwieg eine Weile und sagte dann leise, »Ich brauche nicht viel.« Wieder wechselten die Leute Blicke, seufzten und nickten. »Weißt du, Momo«, ergriff nun wieder der Mann das Wort, der zuerst gesprochen hatte, »wir meinen, du könntest vielleicht bei einem von uns unterkriechen. Wir haben zwar selber alle nur wenig Platz und die meisten haben schon einen Haufen Kinder, die gefüttert sein wollen, aber wir meinen, auf einen mehr kommt es dann auch schon nicht mehr an. Was hältst du davon?« »Danke«, sagte Momo und lächelte zum ersten Mal. »Vielen Dank. Aber könntet ihr mich nicht einfach hier wohnen lassen?« Die Leute berieten sich lange hin und her und zuletzt waren sie einverstanden. Denn hier, so meinten sie, könnte das Kind schließlich genauso gut wohnen wie bei einem von ihnen. Und sorgen sollten sie alle gemeinsam für Momo, weil es für alle sowieso einfacher wäre als für einen allein. Sie fingen gleich an, indem sie zunächst einmal die halb eingestürzte steinerne Kammer, in der Momo hauste, aufräumten und instand setzten, so gut es ging. Einer von ihnen, der Maurer war, baute sogar einen kleinen steinernen Herd, ein rostiges Ofenrohr wurde auch aufgetrieben. Ein alter Schreiner nagelte aus ein paar Kistenbrettern ein Tischchen und zwei Stühle zusammen, und schließlich brachten die Frauen noch ein aufgedientes, mit Schnörkeln verziertes Eisenbett, eine Matratze, die nur wenig zerrissen war, und zwei Decken. Aus dem steinernen Loch unter der Bühne der Ruine war ein behagliches kleines Zimmerchen geworden. Der Maurer, der künstlerische Fähigkeiten besaß, malte zuletzt noch ein hübsches Blumenbild an die Wand. Sogar der Rahmen und der Nagel, an dem das Bild hing, malte er dazu. Und dann kamen die Kinder der Leute und brachten, was man an Essen erübrigen konnte. Das eine ein Stückchen Käse, das andere ein kleines Brotwecken, das dritte etwas Obst und so fort. Und da es sehr viele Kinder waren, kam an diesem Abend eine ordentliche Menge zusammen, dass sie alle miteinander im Amphitheater ein richtig kleines Fest zu Ehren von Momos Einzug feiern konnten. Es war ein so vergnügtes Fest, dass nur arme Leute es zu feiern verstehen. So begann die Freundschaft zwischen der kleinen Momo und den Leuten der näheren Umgebung. Ende des ersten Kapitels. Das macht voll Spaß, das hier vorzulesen. Ich finde es total cool. Ich möchte einfach noch den Anfangspart vom zweiten Kapitel vorlesen, weil ich finde, da wird Momo dann einfach nochmal so richtig vorgestellt. Ja, und das mache ich jetzt, ohne das hier zu groß zu unterbrechen. Also, zweites Kapitel. Sind 2-3 Seiten. Eine ungewöhnliche Eigenschaft und ein ganz gewöhnlicher Streit. Von nun an ging es der kleinen Momo gut, jedenfalls nach ihrer eigenen Meinung. Irgendetwas zu essen hatte sie jetzt immer, mal mehr, mal weniger, wie es sich eben fügte und wie die Menschen es entbehren konnten. Sie hatte ein Dach über dem Kopf, sie hatte ein Bett und sie konnte sich, wenn es kalt war, ein Feuer machen. Und was das Wichtigste war, sie hatte viele gute Freunde. Man könnte nun denken, dass Momo ganz einfach großes Glück gehabt hatte, an so freundliche Leute geraten zu sein, und Momo selbst war durchaus dieser Ansicht. Aber auch für die Leute stellte sich schon bald heraus, dass sie nicht weniger Glück gehabt hatten. Sie brauchten Momo und sie wunderten sich, wie sie früher ohne sie ausgekommen waren. Und je länger das kleine Mädel bei ihnen war, desto unentbehrlicher wurde es ihnen. So unentbehrlich, dass sie nur noch fürchteten, es könnte eines Tages wieder auf und davon gehen. So kam es, dass Momo sehr viel Besuch hatte. Man sah fast immer jemanden bei ihr sitzen, der gelegentlich mit ihr redete. Und wer sie brauchte und nicht kommen konnte, schickte nach ihr, um sie zu holen. Und wer noch nicht gemerkt hatte, dass er sie brauchte, zu dem sagten die anderen: Geh doch zu Momo. Dieser Satz wurde nach und nach zu einer feststehenden Redensart bei den Leuten der näheren Umgebung. So wie man sagt: Alles Gute oder gesegnete Mahlzeit oder weiß der liebe Himmel. Genauso sagte man also bei allen möglichen Gelegenheiten: Geh doch zu Momo. Aber warum? War Momo vielleicht so unglaublich klug, dass sie jedem Menschen einen guten Rat geben konnte? Fand sie immer die richtigen Worte, wenn jemand Trost brauchte? Konnte sie weise und gerechte Urteile fällen? Nein, das alles konnte Momo ebenso wenig wie jedes andere Kind. Konnte Momo dann vielleicht irgendetwas, das die Leute in gute Laune versetzte? Konnte sie zum Beispiel besonders schön singen? Oder konnte sie irgendein Instrument spielen? Oder konnte sie, weil sie noch in einer Art Zirkus wohnte, am Ende ganz gut tanzen oder akrobatische Kunststücke vorführen? Nein, das war es auch nicht. Konnte sie vielleicht zaubern? Wusste sie irgendeinen geheimnisvollen Spruch, mit dem man alle Sorgen und Nöte vertreiben konnte? Konnte sie aus der Hand lesen oder sonst wie die Zukunft voraussagen? Nichts von alledem. Was die kleine Momo konnte, wie kein anderer, das war zuhören. Das ist nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen. Zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken gebracht hätte. Nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hätte, dass sie in ihm stecken. Sie konnte so zuhören, dass ratlose und unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter Millionen, einer auf den es überhaupt nicht ankommt und der ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf. Und er ging hin und erzählte alles der kleinen Momo. Dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genau wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war. So konnte Momo zuhören. Yo, that's it. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so lange dauert. Ich weiß auch gar nicht, was ich an der Stelle jetzt irgendwie jetzt noch von mir geben soll. Ich möchte die Folge einfach so stehen lassen. Passt einfach auf euch auf, Leute. Lasst euch nicht verrückt machen und vergesst das Lächeln nicht. Es passiert vielleicht gerade super viel Scheiße da draußen, aber in jeder Krise, in jeder Achterbahnfahrt nach unten gibt es auch irgendwann wieder einen Anstieg nach oben. Alles ist voller Chancen und Möglichkeiten. So lasst euch einfach nur nicht verrückt machen. Passt auf euch auf und wir hören uns hier nächste Woche Mittwoch wieder für eine neue Podcast-Folge. Danke fürs Zuhören und vergiss das Lächeln nicht. Das war's für heute. Peace out, dein Fabio. Tschüss.